ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich Mario Germano, den Präsidenten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Sie sind gebürtiger Rheinland-Pfälzer, kommen ursprünglich aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und haben dann nach einigen Jahren Bundeskriminalamt in Wiesbaden wieder die Grenze zu Rheinland-Pfalz überquert. Sie sind seit April 23 wieder in Mainz in Relation zu anderen Bundesländern. Wie friedlich oder wie kriminell geht es bei uns zu?
Also wir haben mit Rheinland-Pfalz durchaus ein Land, was von der Straftatenbelastung her als eins der ruhigeren glücklicherweise zu werten ist. Wir haben ja in der polizeilichen Kriminalstatistik, die jährlich veröffentlicht wird, arbeiten wir mit so bestimmten Zahlen, so Messwerten. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass wir gemessen an der Häufigkeitszahl, das sind die Straftaten pro 100.000 Einwohnern, auf Platz 3 im positiven Sinne liegen. Also das heißt, es gibt noch zwei Bundesländer, die eine bessere Häufigkeitszahl haben, als wir die haben. Das ist Bayern und Baden-Württemberg. Und dann kommen wir schon auf Platz 3. Und auch was die Aufklärungsquote betrifft, sind wir auf Platz 2. Insofern bin ich da recht zufrieden, dass Rheinland-Pfalz ein sicheres Bundesland ist.
Bei was für Taten haben Sie die höchste Aufklärungsquote?
Die höchste Aufklärungsquote haben wir tatsächlich bei den Morden. Da liegen wir bei 100%.
Bei 100%?
Ja, bei 100%. Das ist ein schönes Ergebnis. Gott sei Dank ist es aber auch so, dass die Anzahl der Tötungsdelikte, gerade der vollendeten Tötungsdelikte in Rheinland-Pfalz auch überschaubar ist. Natürlich ist es auch so, dass jedes Tötungsdelikt eins zu viel ist. Aber im Vergleich mit anderen Bundesländern ist die Zahl in Rheinland-Pfalz durchaus auch niedrig.
Ich hatte mal einen Gerichtsmediziner zu Gast, der hat gesagt, die Aufklärungsrate ist nur so hoch, weil nicht alle Leichen untersucht werden, gerichtsmedizinisch.
Es wäre mal interessant, das zu erforschen, ob er da so richtig liegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die etablierten Standards, im Rahmen der Leichenschau vorgenommen werden, also dass, wenn es tatsächlich zu einem Fall kommt, dass eine Leiche untersucht wird und gerade auch dann die Rettungskräfte die Polizei dazu rufen, weil sie sagen, es ist unklar, dass die durchaus geeignet ist, zu erkennen, ob zumindest denn mal die Notwendigkeit gegeben sein könnte, eine Obduktion durchzuführen. Also insofern würde ich das jetzt ungeprüft nicht unterschreiben.
Herr Germano, wir reden gleich noch weiter über das, was Sie als Chef des Landeskriminalamtes hier in Sachen Kriminalität und Rheinland-Pfalz so umtreibt. Wir wollen Sie aber in Leute auch als Person ein klein wenig besser kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Ich bin gerne Polizist, weil...
Das mein absoluter Traumberuf war und ist. Und ich durch den Beruf das Gefühl habe, eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben.
Mich hat an der Leitung des LKA Rheinland-Pfalz gereizt.
Dass ich noch in einem größeren Rahmen weiterhin die Möglichkeit habe, Polizeiarbeit zu gestalten und auch mit Menschen, mit meinen Mitarbeitenden zusammen für Sicherheit zu sorgen.
Ich kann mich ärgern über...
Über manchmal die eine oder andere bürokratische Hürde, die sich da stellt, und natürlich auch Aufgaben, die man aus den unterschiedlichsten Gründen heraus nicht lösen kann.
Aktuell macht mir am meisten Sorgen.
Aktuell macht mir am meisten Sorgen das Thema zum einen Digitalisierung der Kriminalität und natürlich auch die Thematik Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch missbräuchliche Nutzung von sozialen Medien. Also da stellen wir durchaus ja eine Zeitenwende fest und das sind Dinge, die mich umtreiben. Ja.
Da sprechen wir auf jeden Fall noch intensiver drüber. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes...
Alles besser machen.
Ich wünsche mir ein Deutschland, das...
sicher ist, das offen ist und das positiv in die Zukunft schaut.
Wenn ich nicht Polizist geworden wäre?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte mich trotzdem immer im Bereich des Rechts wiedergefunden. Vielleicht wäre ich dann Jurist geworden, ich weiß es nicht.
Ab welchem Alter wussten Sie, ich möchte zur Polizei gehen?
schwierig so zu finden. Also ich habe auch als Kind schon immer gerne Detektiv gespielt und mich entsprechend für Polizeiarbeit interessiert. Aber tatsächlich, dass ich so die Idee hatte, Mensch, Polizei könnte mein Beruf sein, das war so ein halbes, dreiviertel Jahr vorm Abitur, mehr auch durch einen Zufall geprägt, weil ich durch meinen Bruder mehr zufällig darauf hingewiesen worden bin, dass es ja die Möglichkeit gibt, mit Abitur direkt bei der Polizei und auch bei der Kriminalpolizei einzusteigen. Und als ich mir diese Möglichkeit auftat, war es für mich dann eigentlich klar, was ich machen möchte. Und insofern habe ich dann mir auch keine Alternativgedanken gemacht. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich ein Problem gehabt.
Da würden wir uns wahrscheinlich heute nicht gegenüber sitzen. Sie haben sich dann beim BKA beworben, waren nach Ihrem Studium dort unter anderem im mobilen Einsatzkommando und im Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt. Das klingt spannend, finde ich, und nicht ungefährlich. Mobiles Einsatzkommando, das ist doch die Truppe, die im Zweifel ein Haus stürmt, wenn sie vermuten, dass ein Verbrecher drin sitzt, oder nicht?
Also die mobilen Einsatzkommandos gehören zum Teil der Spezialeinheiten der deutschen Polizei. Dabei muss man jetzt immer unterscheiden zwischen mobilen und stationären Lagen. Also die, die eindringen in Räumlichkeiten, sind in der Regel die Spezialeinsatzkommandos. Die mobilen Einsatzkommandos sind vorwiegend für Observationen von Straftätern, von schweren Straftätern zuständig und natürlich dann auch für Festnahmen aus der Bewegung. Also das ist so die Unterscheidung. Das sind Systeme, die sich dann durchaus ergänzen und auch es Lagen gibt, wo beide Einheiten gemeinsam arbeiten. Aber wie gesagt, die mobilen Einsatzkommandos in Zivil, Observation und Festnahmen als Aufgabenfeld.
Also ängstlich darf man da vermutlich nicht sein, wenn man da arbeitet, denke ich mal. Was für Eigenschaften muss man sonst noch mitbringen, wenn man für so eine Einheit arbeiten will?
Anpassungsfähigkeit, auch was das Äußere betrifft, weil man natürlich unerkannt bleiben muss, gerade im Bereich der Observation. Teamfähigkeit ist auch eine ganz entscheidende Rolle. Man muss an der einen oder anderen Stelle auch Sitzfleisch beweisen können, weil bei der Observation man nicht immer in Bewegung ist, sondern man auch viele Wartezeiten hat, wenn die Zielperson sich halt eben nicht bewegt.
Kennt man ja aus Detektivfilmen, genau.
Genau. Und insofern ja, gewisse Sportlichkeit ist durchaus auch hilfreich.
Wie wird man auf so eine Aufgabe hin trainiert?
Es gibt Spezialausbildungen, die man dann durchlaufen muss und dann natürlich auch die fortwährenden Einsatztrainings, sei es was das Fahren betrifft, was den Umgang mit verschiedenen Schusswaffen betrifft, Festnahmetechniken etc. Das ist eigentlich ein dauernder Prozess.
Organisierte Kriminalität, wo Sie eben auch tätig waren, klingt nicht ungefährlich. Ich hatte vor kurzem den Investigativreporter Felix Hutz zu Gast, der in Sachen Bandenkriminalität recherchiert hat und er gesagt hat, ich habe mich in meinem Leben noch nie so bedroht gefühlt. Wie gefährlich ist es, in diesem Bereich zu arbeiten, sei es als Journalist, als Polizist oder als verdeckter Ermittler?
Man kann natürlich eine persönliche Gefährdung der Kräfte nie gänzlich ausschließen, weil man natürlich nie sicher ist, ob möglicherweise Täter, gegen die man ermittelt hat, aus Rachegefühlen heraus bestimmte Taten gegen einen selber oder gegen die Familie dann begehen. Das sind natürlich auch Fälle, die vorkommen, die Menschen, die in dem Bereich ermitteln, durchaus auch kennen. Es ist jetzt nicht die Regel, dass das jeden Tag passiert, aber man muss sich damit auseinandersetzen und insofern auch persönliche Sensibilität an den Tag legen. Also was zum Beispiel den Auftritt in sozialen Medien selber betrifft, was das Veröffentlichen der eigenen Anschrift betrifft. Also was muss ich von mir eigentlich letztendlich preisgeben, um es vielleicht dann auch der Gegenseite dadurch schwerer zu machen, indem ich es halt eben nicht offen tue, mich ausfindig zu machen. Also das sind natürlich Dinge, damit muss man sich auseinandersetzen und es gibt aber Möglichkeiten, auch sich da eben entsprechend persönlich zu schützen.
Das lernt man ja dann wahrscheinlich auch, wenn man in diesem Bereich eingesetzt ist. Ist es ein Bereich, der in den letzten Jahren deutlich angewachsen ist, diese organisierte Kriminalität?
Es ist ein Bereich, der durchgehend, also von den Fallzahlen her, haben wir ja kontinuierlich ungefähr die gleichen Zahlen, die natürlich aber auch immer damit einhergehen, wie viel Personal in diesen Bereichen eingesetzt ist. Aber es ist durchaus natürlich eine große Bedrohung, die von der organisierten Kriminalität ausgeht, immer schon ausgegangen ist, aber weiterhin ausgeht, weil wir es hier natürlich mit sehr potenten Organisationen zu tun haben, oftmals ausländischen Organisationen. Also wenn wir über organisierte Kriminalität reden, reden wir nicht über lokal begrenzte Kriminalität in einem Bundesland, in einer Stadt, sondern wir reden über Organisationen, die teilweise weltweit vernetzt sind.
Also Mafia, wenn Sie zum Beispiel.
Zum Beispiel an die italienischen Mafia-Organisationen denken, das sind weltweit handelnde Unternehmen, die auch vergleichsweise aufgestellt sind wie diversifiziert handelnde Unternehmen mit unterschiedlichen Abteilungen, mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen und die halt eben verteilt auf unterschiedliche Länder, auch um es den polizeilichen Ermittlern schwerer zu machen, hinter die Gesamtorganisation zu steigen. Und insofern, weil halt eben diese Organisationen durch ihre Kriminalität so viel Geld, über so viel Geld verfügen, haben sie dementsprechend auch viel Macht. Und das sind Dinge, die durchaus auch die Gesellschaft und die Sicherheit hier in unserem Land bedrohen können und das auch tun. Und insofern sind wir ja gemeinsam in Bund und Ländern auch dahinter, weiterhin konsequent gegen organisierte Kriminalität vorzugehen und zu ermitteln.
Was haben Sie genau in dem Bereich gemacht?
Ich war im Bereich der italienisch organisierten Kriminalität eingesetzt. Mein Spezialgebiet war seinerzeit die Camorra, also die neapolitanische Mafia und insofern halt eben auch die Aktivitäten in Deutschland.
Man geht von 1000 aktiven Mafiosi in Deutschland aus, habe ich gelesen. Ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ein Land, wo sich die Mafia gerne tummelt oder hat sie es hier eher schwer?
Wie ich eben schon gesagt habe, ist das ein internationales Problem, was ich eben nicht nur auf Deutschland alleine fokussiert. Die Organisationen machen das ja ganz bewusst, dass sie eben auch in anderen Ländern tätig sind, um die Ermittlungen zu erschweren. Und das heißt, Geld, was in dem einen Land durch Kriminalität erwirtschaftet wird, wie zum Beispiel Rauschgifthandel, die Drangheta beispielsweise sehr aktiv im Rauschgifthandel mit Südamerika, dass diese Gelder dann in anderen Ländern wiederum reinvestiert werden und eben dann durch Geldwäscheaktivitäten versucht wird, sie auch reinzuwaschen und man sich halt eben dann die Grenzen zwischen den Ländern ein bisschen dazu Nutze macht und insofern uns da herausfordert, halt durch internationale Ermittlungsgruppen dem Ganzen dann Paroli zu bieten. Und insofern ist das auch mit der Zahl, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, was Sie jetzt gesagt haben, das sind ja immer sehr weiche Daten, die aus teilweise Informationsaustausch mit den italienischen Strafverfolgungsbehörden resultieren.
Das sind wahrscheinlich deutlich mehr als 1000. Ne?
Ja gut, das ist immer die Frage, genau wissen kann man es nie. Die tragen keinen Clubausweis um den Hals und natürlich ist es auch in deren Bestreben halt eben nicht so aufzufallen, als dass man hier in diese Klassifizierung dann hineinläuft.
Also dunkle Sonnenbrille, schwarzer Anzug, wie man es aus dem Film kennt, ist
genau,
nicht so.
Genau, das ist eher nicht so und zwischenzeitlich wird auch vermehrt festgestellt, dass die Organisationen auch schon darauf Wert legen, im Gegensatz zu früher, wo es durchaus ethnisch abgeschottet war, also wo dann halt eine italienische Organisation auch wirklich nur aus Italienern bestand, dass es zwischenzeitlich auch viel stärkere Kooperationen gibt und halt eben auch Menschen nicht mit italienischer Herkunft dann halt dort in den Organisationen einzusetzen, was es noch ein bisschen schwieriger macht.
Es gab ja 2023 mal Festnahme von Mafiosi in Rheinland-Pfalz. Dann war der Jubel damals, glaube ich, ziemlich groß. Und soweit ich weiß, sind die festgenommen inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Oder korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt.
Ja, doch, es stimmt. Es hat Verurteilungen gegeben, aber eben nicht wegen krimineller Vereinigung, sondern wegen anderer Straftaten.
Weil es ihnen nicht nachzuweisen war.
So, und das ist halt das von mir eben angesprochene Problem, was oftmals mit eben diesen Ermittlungen einhergeht, dass wir es hier eben mit international agierenden Organisationen zu tun haben und es mitunter dann halt eben schwierig ist, die einzelnen Versatzstücke und Puzzlestücke da halt übereinzubringen.
Aber ist es für Sie als Polizist nicht völlig frustrierend, wenn man so mit großem Einsatz und Überwachung im Vorfeld es endlich geschafft hat, so einer internationalen Bande mitten ins Herz zu treffen und dann sind die nach einem Jahr wieder frei?
Das ist eine Herausforderung. Ne? Ich meine, natürlich klar, in dem Moment ist man durchaus öfter mal nicht glücklich, aber sollte ein Ansporn sein, halt eben gemeinsam, und da gucke ich jetzt dann halt eben auf den Bund, gucke aber auch auf die internationale Zusammenarbeit, die wir derzeit dabei sind, auszubauen, halt eben nochmal zu stärken, um halt eben mit den auch zur Verfügung stehenden Mitteln, mit gemeinsamen Ermittlungsgruppen, mit Europol halt eben dahin zu kommen, dass man bei den Ermittlungen auch europäischer denkt.
Jetzt ist es bei organisierter Kriminalität ja klar, dass es den Zuständigkeitsbereich einer einzelnen Polizeidienststelle überschreitet, dass da eben LKA, BKA und vielleicht sogar auch eben Europol zum Einsatz kommen müssen. Bei was für anderen Aufgabenbereichen ist noch klar, dass es Sache des BKA?
Des BKA?
Entschuldigung, des LKA.
Des LKA. Ja, wir haben eine Polizeiorganisation, die ja im Bund und auch in den Ländern jeweils dann noch mit Zentralstellen arbeitet. Wir als LKA sind die Zentralstelle der rheinland-pfälzischen Polizei. Insofern haben wir koordinierende Tätigkeiten. Wir haben in dem einen oder anderen Tätigkeitsfeld, übernehmen wir auch eigene Ermittlungen. Und wir haben auch bestimmte Bereiche, die ausschließlich im LKA vorhanden sind, wie zum Beispiel unser Kriminaltechnisches Institut. Es gibt nur eins in Rheinland-Pfalz und das ist eben im Landeskriminalamt.
Also bei uns, sprich, wo eben Spuren untersucht werden.
Genau, wo also Erwartungen untersucht werden, kriminaltechnische Untersuchungen von unseren Spezialisten, molekularbiologische Untersuchungen, DNA-Untersuchungen, daktyloskopische Untersuchungen vorgenommen werden, die im Rahmen der Tatortarbeit gesichert werden und dann halt eben ans LKA übersandt werden. Wir haben auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die zentrale Stelle für die Verhandlungsgruppe bei uns im LKA. Wir haben koordinierende Tätigkeiten, beispielsweise im Bereich auch der Cyberkriminalität, also oder im Bereich Zeugenschutz, verdeckte Ermittlungen. Also das sind die typischen klassischen Bereiche einer Zentralstelle, die sich auch bei uns im LKA so abbilden, mit immerhin derzeit 700 Mitarbeitenden.
Ich war wirklich baff, wie viele das sind. 700 Mitarbeiter und Sie haben über 50 Berufsgruppen, die da tätig sind. Wer am letzten Wochenende Hirschhausen gesehen hat, was kann der Mensch, hat einen Ihrer Mitarbeiter da gesehen. Das war ein sogenannter Super-Recognizer. Für alle, die es nicht gesehen haben, was kann der?
Der Super Recognizer verfügt über besondere Fähigkeiten, was das Wiedererkennen von Gesichtern betrifft. Und ganz interessant, ich habe mich dann auch erst damit beschäftigt, als ich im Rahmen meiner Funktion hier auch das erste Mal damit konfrontiert war. Also bis zu 2% der Menschen verfügen über diese Fähigkeiten. Da kann man so einen Test machen. Ich habe ihn mal gemacht. Ich habe es nicht. Also ich habe diese Fähigkeit nicht, dieser Gesichtserkennung. Und unser Super Recognizer ist klassisch ausgebildeter Polizeibeamter und verfügt aber über diese Fähigkeit, dass er in besonderem Maße halt Gesichter wiedererkennen kann, wenn er sie einmal gesehen hat.
Wenn ich mir jetzt einen Bart ankleben und eine Perücke überziehen würde, würde der trotzdem noch sagen,
ja, hätte er gute Chancen, das trotzdem zu erkennen, weil er halt an bestimmten Dingen, die er manchmal gar nicht so richtig erklären kann, also eine Augenpartie, eine Nasenpartie, eine Mundfalte, ganz bestimmte Merkmale sind halt Dinge, die er sich speziell merken kann, so wie eine Art fotografisches Gedächtnis. Und dann halt eben auch wiedererkennen kann, wenn er es dann zum zweiten Mal sieht. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die für verschiedene polizeiliche Einsatzzwecke absolut hilfreich ist. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel an Großveranstaltungen, wenn man den Hinweis hat, dass sich vielleicht eine Person, ein Gefährder dort auch auf die Großveranstaltung begeben könnte, um dort vielleicht irgendetwas anzustellen und man dann halt eben Super Recognizer im Einsatz hat, die, weil sie so Gesichter erkennen können, halt die Person dann aus der Menge herausdeuten können.
Aber das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Tätigkeit, sage ich jetzt mal. Sie haben aber auch noch zum Beispiel Islamwissenschaftler, Ethnologen, Psychologen, die bei Ihnen arbeiten. Was machen die?
Ja, wir haben in den verschiedensten Themenfeldern, ich habe es eben angesprochen, Spezialaufgaben, die wir wahrnehmen, wenn es zum Beispiel um die Bewertung von Erpresserschreiben geht, wenn es um die Bewertung von Bedrohungslagen geht, wenn es um die Bewertung von Gefährdungen geht, die durch beispielsweise islamistische Gefährder ausgeht. Insofern ist diese Analysetätigkeit, die wir wahrzunehmen haben, natürlich viel besser besser wahrzunehmen, wenn wir die eben nicht nur mit dem klassisch ausgebildeten Polizeibeamten durchführen, sondern halt eben uns auch noch Hilfe holen, Unterstützung holen durch Spezialisten, Psychologen, Ethnologen, Islamwissenschaftler, was Sie angesprochen haben, Sprachwissenschaftler. Also wir haben eine ganz, ganz breite Palette von eben Berufsgruppen in diesen Bereichen. Zusätzlich haben wir dann, weil ich es eben angesprochen hatte, nochmal die Biologen, die Chemiker, die Spezialisten, die halt eben in unserem Bereich des Kriminaltechnischen Institutes eingesetzt sind. Und insofern kommen wir auf über 50 verschiedene Berufsgruppen, die im LKA tätig sind.
Sie hatten ja schon diese Verhandlungsgruppe erwähnt. Das sind Leute, die ja verhandeln müssen, wenn ja zum Beispiel eine Geiselnahme ist, ja, oder wenn wir an den Dreifachmord in Montabaur denken im letzten Jahr, als ein 37-Jähriger seinen Vater, dessen zweite Frau und den dreijährigen Halbbruder umgebracht hat. Das stelle ich mir auch wahnsinnig belastend vor für die Leute, wenn die da über Stunden mit jemanden verhandeln, dass er sich eben nicht umbringt zum Beispiel, nicht wissend, ob er schon die anderen ermordet hat oder nicht. Ja, ja, und dann war alles umsonst, ne?
Absolut. Also es ist eine ganz herausfordernde Tätigkeit, wo wir auch natürlich absolut auf Freiwilligkeit setzen. Also es wird niemand dazu verpflichtet, eine derartige Tätigkeit wahrzunehmen, sondern es ist eine Aufgabe, die man nur freiwillig bewältigen kann, weil es natürlich in den von Ihnen beschriebenen Einsatzsituationen mitunter schwerstens belastend sein kann. Also und die Bandbreite von den Einsätzen, die ja auch wir da zu bewältigen haben, ist ja höchst unterschiedlich. Die reichen halt eben von den Verhandlungen eben in so einer von Ihnen beschriebenen Verbarrikadierungslage, Geisellage, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen hin natürlich auch zu Verhandlungen, auch in Erpressungslagen. Also es kann von bis sein. Oftmals ist es ja so, dass neben dem Verhandler, der spricht, noch ein Team im Hintergrund ist, die dann wiederum auch den Gesprächen folgen und auch der Person, die Verhandlungen führt, entsprechende Hinweise, Tipps geben können und das ein gemeinsam abgestimmtes Konzept ist, wie man dann vorgeht. Immer mit dem Ziel natürlich, die Lage möglichst friedlich zu lösen und in der von ihm beschriebenen Situation vielleicht auf eine Aufgabe hinzuwirken. Aber wir haben auch im letzten Jahr auch erneut Fälle gehabt, wo wir beispielsweise Menschen hatten, die sich das Leben nehmen wollten und auch hier die Verhandlungsgruppe zum Einsatz kommt es in manchen Fällen positiv ausgegangen ist und man die Person von Selbstmord abhalten konnte, aber leider halt es auch Fälle gab, wo dann trotz langwieriger Verhandlungen dann am Ende der Selbstmord durchgeführt wurde. Und das ist natürlich dann immer tragisch und insofern wird natürlich auch das eingesetzte Personal entsprechend psychologisch dann betreut.
Was ich mir auch schwer vorstelle, ist einzuschätzen, wann man zum Beispiel eine Bombendrohung ernst nimmt und wann nicht. Das wird ja im Team gemacht, nehme ich mal an.
Ja.
Wie läuft sowas ab?
Also auch da arbeiten wir interdisziplinär und versuchen natürlich auch die entsprechende Expertise mit einfließen zu lassen. Und da spielen ja ganz viele Elemente eine Rolle. Gab es schon mal gleichlautende Schreiben? Inwieweit ist der Duktus der Schreibweise geeignet, auf eine Ernsthaftigkeit schließen zu lassen? Also es gibt ja immer mal wieder diese Wellen dann an Schulen, an Bahnhöfen, wo dann aber auch gleichlautende Schreiben eingesetzt werden. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann im 99. Fall dann doch zum Schadenseintritt kommt, dann doch wiederum geringer, als wenn man es jetzt plötzlich mit einer ganz neuartigen Drohung zu tun hat. Was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist, warum droht man eine Tat an? Also was will derjenige bezwecken durch die Drohung? Will er eine Handlung von mir erpressen oder will er einfach nur im Vorfeld drohen? Also warum sagt er vorher Bescheid, was er im Endeffekt machen will? Ganz viele Elemente, die da mit reinspielen und die, wie gesagt, dann interdisziplinär von verschiedensten Fachleuten bewertet werden. Da kommt natürlich auch sehr viel Polizei, sein Erfahrungsberuf, sehr viel Erfahrung mit, die da reinfließt. Und insofern muss dann eine Beratung abgegeben werden der jeweiligen Polizeiführung, wie ist jetzt mit dieser Drohung zu verfahren. Und am Ende ist es natürlich immer die Entscheidung denn des Polizeiführers, der verantwortlich ist, folge ich jetzt der Beratung oder eben nicht, weil es wäre natürlich auch fatal, wenn es irgendwann die erste Drohung ist, die man nicht ernst genommen hat und die dann aber die echte war.
Aber einer muss die Verantwortung natürlich übernehmen. Es wird ja immer wieder gerne behauptet, dass es in unserer Gesellschaft immer weniger Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen. Wie erleben Sie das?
Das glaube ich nicht. Ich denke, wir haben immer Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, so wie es auch in meinem Falle war. Ich nehme das schon so wahr, dass wir auch in der Polizei weiterhin Leute haben, die daran interessiert sind, zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Und insofern teile ich diese Einschätzung nicht.
Wie schwer ist es denn für Sie, gute Mitarbeiter zu finden?
Gut, wir haben es auch, wie alle anderen Arbeitgeber auch, damit zu tun, dass wir mit immer mehr, ich nenne es immer Angler, im gleichen Teich fischen. Früher war es mal natürlich ein gutes Lockmittel, Menschen anzusprechen, junge Menschen anzusprechen, weil wir halt einen dualen Studiengang angeboten haben. Da sind wir nicht mehr die Einzigen, die das tun. Und alle gucken auch ein bisschen auf die gleiche Schulabsolventengruppe, die auch immer kleiner wird. Und insofern ist es natürlich ein Kampf um die besten Köpfe, gerade was bestimmte Berufsgruppen angeht.
Also auch Computerspezialisten ist wahrscheinlich am schwierigsten zu finden.
Ne? Und gerade im Bereich natürlich IT ist der Run sehr groß und wir können halt eben nicht mit wahnsinnig hohen Gehältern locken.
Aber Sie brauchen ganz dringend Mitarbeiter in dem IT-Computerbereich, denn Cyberkriminalität ist aktuell schon ein Riesenthema. Ich habe gelesen, es sind etwa 200 Milliarden Euro Schaden, die pro Jahr in Deutschland entstehen durch Cyberkriminalität, Tendenz steigend. Aber wenn wir davon reden, geht es nicht um große Firmen nur, deren Daten dann zum Beispiel gehackt werden. Wer ist da noch betroffen?
Neben den großen Firmen, neben der kritischen Infrastruktur, die natürlich auch durchaus im Fokus der Cyberkriminalität steht, stellen wir natürlich aber auch fest, dass es hier die einzelne Privatperson sein kann und natürlich auch die kleinen Unternehmen, die kleine Arztpraxis, der Heizungsmonteur, der natürlich seine Kundendaten zwischenzeitlich mittels IT verwaltet. Also sie können sich ja fast in keiner Branche mehr IT wegdenken und insofern.
Aber was machen die Leute damit? Also ich frage mich immer, was hat denn, wenn mein Schreiner meine Daten hinterlegt hat, was hat denn irgendwie ein Krimineller davon, wenn er die bekommt?
Die Cyberkriminellen suchen gezielt im Netz nach Sicherheitslücken, um dann auf die Daten entsprechend des Unternehmens zu kommen, um diese Daten dann zu verschlüsseln und letztendlich ein digitales Erpresserschreiben zu hinterlassen und zu sagen, zahle uns eine Summe X, das muss gar keine große Summe sein, die ist oftmals an der Größe des Unternehmens so ein bisschen austariert, um da auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft zu erwirken. Also dass dann der Betroffene, der dann plötzlich nicht mehr auf seine gesamten Kundendaten zugreifen kann und oftmals seine Tätigkeit nicht mehr ausführen kann, dann vielleicht sagt, komm, die 1.000 Euro, die 1.500 Euro, die zahle ich jetzt in digitaler Währung und dann kriege ich meine Daten zurück. Das ist etwas, was, wenn ich es in Masse mache, durchaus trotzdem sehr lukrativ sein kann.
Diese berühmten Mails, die vermutlich jeder von uns schon mal im Postfach hatte, in denen steht, ich möchte 100 Leuten 1 Million Euro vererben, du gehörst dazu. Würden die auch in den Bereich der Cyberkriminalität gehören?
Wir unterscheiden ja im Bereich der Cyberkriminalität immer zwischen der Cyberkriminalität im engeren und im weiteren Sinne. Und das würde dann halt eben unter die Cyberkriminalität im weiteren Sinne fallen. Wo halt die Täter oftmals im Ausland sitzen, was die entsprechenden Ermittlungen umso schwieriger macht. Insofern wir immer darauf hoffen, dass bei diesen von Ihnen eben angesprochenen Mails mittlerweile es sich rumgeschwiegen hatte, dass es so viele leider bei Verkehrsunfällen gestorbene Onkels in der Welt nicht geben kann.
Ich frage mich da auch immer, wer fällt da noch drauf rein? Ne? Aber Sie erleben wahrscheinlich, dass es doch immer wieder Leute gibt, die...
Leider. Es ist genauso wie bei den Schockanrufen, bei den durchaus jetzt bekannten Maschen, auch bei dieser WhatsApp-Masche. Ja. Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Wir informieren, wir versuchen auf allen Kanälen den Menschen nahezubringen, da nicht drauf reinzufallen. Aber es gibt halt immer wieder durchaus noch Fälle, wo das erfolgreich ist. Und da es so einfach ist für die Täter, wird einfach die Anzahl der Versuche erhöht. Und am Ende gibt es dann doch immer einen, der dann vielleicht noch drauf reinfällt.
Also ich habe auch ganz viele Kinder, habe ich festgestellt. Auf diese Art und Weise.
Ich persönlich auch.
WhatsApp ja auch. Aber das ist ja jetzt fast schon alt, diese Maschen. Was gibt es denn da für neue Maschen in Bezug auf Cyberkriminalität, wo Sie sagen, das ist neu, da muss man echt auf der Hut sein?
Also, was jetzt ein Phänomen war, neueres, ist die sogenannte Quishing. Also, bisher kannten Sie wahrscheinlich Phishing. Also, das waren eben die falschen Mails von den Banken, die dazu geeignet sein sollten, dass sie halt eben ihre Kundendaten eingeben, um dann auf ihr Erspartes zugreifen zu können. Die verbessern sich im Übrigen, weil natürlich jetzt auch durch den Einsatz von KI, von auch Übersetzungssoftware und so die Täter zwischenzeitlich weniger Rechtschreibfehler machen, weil oftmals hat man ja bei diesen Phishing-Mails vieles an den Rechtschreibfehlern erkannt. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist halt eben Quishing, dass über QR-Codes man letztendlich auf gefakte Seiten gelockt wird. Wir nutzen das ja zwischenzeitlich auch häufiger, dass man irgendwelche Verlinkungen mittels QR-Codes irgendwo platziert auf Bushaltestellen, Aufklebern oder sonst wo und halt eben diese QR-Codes halt eben auch geeignet sind, auf perfekt gefakte Seiten umgeleitet zu werden. Das ist also ein Themenfeld, was mich im Bereich dieser Cyberkriminalität umtreibt. Das Weitere wird natürlich die Gefahr sein, die von KI-Einsatz, von Deepfakes ausgeht, was die Modulation von Stimme, aber auch von Bewegtbildern betrifft. Und zwischenzeitlich ist es auch möglich, Videotelefonate komplett quasi mit einer gefakten Identität durchzuführen, was natürlich den Tätern im Bereich des Betruges wahnsinnige Möglichkeiten eröffnet.
Also Enkeltrick 2.0, das wird dann richtig krass, mit Stimme und Bild.
Ja, und das Ganze wird natürlich auch insofern den Tätern wiederum ein wenig vereinfacht, dadurch, dass immer mehr an Audiodateien und auch Videodateien von dem Menschen im Internet präsent sind, weil man halt eben einen Account hat bei TikTok, sonstigen sozialen Medien, wo man halt eben auch mit Stimme und Bewegtbildern präsent ist, weil man Videos veröffentlicht auf YouTube und vielleicht den neuen Rasenmäher erklärt. Und die Systeme arbeiten ja damit, wenn sie genug an Probematerial haben, lässt sich natürlich auch dadurch dann durch die KI entsprechendes Design. Und da tun sich auch für die Täter entsprechende Möglichkeiten auf.
Ich frage mich nur, wie man sich vor sowas schützen kann.
Ich glaube, der Weg wird sein, bösgläubiger zu werden und auch eben weg von dem alten Grundsatz, glaube nur die Hälfte von dem, was du siehst und nichts von dem, was du hörst, auch den nochmal zu überarbeiten. Also auch bei dem, was ich sehe, ist ja dann durchaus auch ein bisschen Vorsicht geboten. Wenn es jetzt das familiäre Umfeld betrifft, das ist immer eine Empfehlung von uns, Codewörter zu vereinbaren, also tatsächlich ein Codewort, was nur derjenige wissen kann, der dann auch die wirkliche Person ist und nicht die Fake-Person. Und dass man natürlich auch von der Möglichkeit Gebrauch macht, bei dem einen oder anderen Anruf zurückzurufen und halt eben nicht am Telefon gehalten wird, weil darauf sind die Täter trainiert, dass sie natürlich tunlichst vermeiden, dass man eben entsprechend sagt, okay, wenn sie von der Polizei sind, ich lege jetzt mal auf, ich rufe sie nochmal an und dann lasse ich mich zu ihnen durchstellen. Ich glaube, wenn man dem Ganzen nur technisch begegnen will, wird es halt schwierig, weil da wird mit Systemen gearbeitet, die auch gerade das Internet ist international, die halt im Ausland angesiedelt sind. Also ich glaube, dass man da auch gesetzgeberisch wahrscheinlich hinterherrennen wird. Also ich glaube, es geht mehr über die Prävention und über die Sensibilisierung der Bevölkerung.
KI spielt ja auch bei Kinderpornografie eine immer größere Rolle. Auch das erschwert die Arbeit für Sie deutlich. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was da genau das Problem ist.
Naja, wir haben stellen vermehrt fest, dass KI eben auch genutzt wird, um kinderpornografisches Material künstlich zu erstellen. Und dieses künstlich erstellte Material ist zwischenzeitlich von der Qualität her halt von tatsächlich realen Darstellungen nicht mehr zu unterscheiden.
Weil es ist dann kein echtes Kind, das missbraucht wird, sondern es ist ein virtuell erzeugtes.
Ein KI-generiertes Kind. Insofern kann man natürlich sagen, glücklicherweise gibt es dann in den Fällen
kein echtes Opfer.
Aber, und das ist wiederum die Gefahr, die mit einhergeht, die Menschen, die Kinderpornografie konsumieren, laufen immer Gefahr, irgendwann selber auch zum Täter zu werden, weil ja der Suchtdruck da ist und diese Schwelle halt eben auch vorhanden ist, vom reinen Konsumenten auch zum Täter zu werden und natürlich durch das vermehrte Auftreten von Kinderpornografie auch die Gefahr, dass es mehr Täter geben könnte, durchaus gegeben ist. Und dann ist noch letztendlich auch KI-generierte Bilder gibt, die dann von echten Kindern produziert werden. Also wo dann zwar der Missbrauch, so wie er auf den Bildern zu sehen ist, so nie stattgefunden hat, aber letztendlich trotzdem ein Missbrauch der Identität, des Gesichtes des Kindes stattgefunden hat. Also es ist ein digitaler Missbrauch und dann in dem Falle eben eine Abwandlung des bisherigen sexuellen Missbrauchs. Also da sind die Grenzen schon verschwommen und insofern ist es für uns natürlich aber auch wiederum herausfordernd, eben die Gefakten zu erkennen und von den Echten zu unterscheiden, weil wir natürlich bei jedem Missbrauchsbild, was wir noch nicht kannten, versuchen festzustellen, ob es einen sogenannten Gefahrenüberhang gibt. Also gibt es dort noch ein echtes Kind, was in einer Gefahrensituation ist und was vielleicht fortwährend noch missbraucht wird, um neues Bildmaterial herzustellen, wo wir natürlich alles dran geben, dieses Kind aus dieser Situation zu befreien, um es erstmal dann zu identifizieren. Aber das sind dann ja Menschen, die kann ich nicht identifizieren, weil es sie nicht gibt.
Auf der anderen Seite kann KI nicht auch helfen, die Täter zu finden, denn sie müssen ja zum Beispiel keine echten Menschen mehr dieses ganze kinderpornografische Material durchschauen lassen im Internet, sondern das kann doch sicher KI leisten, oder?
Da sind wir auch dabei. Da gibt es schon verschiedenste Ansätze, die in Teilen auch schon bei der Polizei zum Einsatz kommen, eben um durch den Einsatz von KI die psychische Belastung der Kolleginnen und Kollegen, die in dem Einsatzfeld tätig sind, halt eben zu minimieren. Und insofern nutzen wir das schon und das ist natürlich auch ein Ziel von uns, das auszubauen. Also das ist halt eben die andere Seite. Wir brauchen KI für die Polizeiarbeit, auch für die Auswertung von Massendaten. Kinderpornografie ist ja jetzt nur ein Beispiel von massenhaft auftretenden Daten. Und insofern forschen wir mit einem eigenen KI-Lab auch an der Entwicklung von Tools für die Polizeiarbeit. Gleichzeitig sehen wir halt auf der anderen Seite die Gefahren, die durch die täterseitige Nutzung von KI halt eben ausgelöst werden. Also es sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
Ja, ist ja immer so bei neuer Technik, dass sie für Gutes und für Schlechtes benutzt werden kann, genauso wie die sozialen Medien auch für Gutes und Schlechtes benutzt werden. Stichwort TikTok, das ist aktuell ein großes Sorgenkind von Ihnen. Warum?
Aus der ehemaligen App, die gedacht war, um Musikvideos mit anderen Menschen zu teilen und lustige Clips, ist ja zwischenzeitlich ja ein sehr interessantes Panoptikum der verschiedensten Inhalte geworden. Also sie finden weiterhin eben entsprechende Tanzvideos, sie finden Kochrezepte, insofern harmlose Inhalte, aber sie haben auf der anderen Seite zwischenzeitlich alternative Nachrichten, die dort gepostet werden, wenn sie sich die Nutzerschaft von TikTok anschauen, in der überwiegenden Anzahl junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren, teilweise das einzige Informationsmedium, was von diesen Menschen stundenlang am Tag auch genutzt wird, die dann keine Nachrichten mehr im linearen Fernsehen sich dann anschauen und letztendlich auf die Nachrichten, die ihnen bei TikTok präsentiert werden, dann halt fokussieren. Das sind in der Regel kurze Nachrichtenformate, teilweise aus, ich sag's mal, Kinderzimmern, teilweise halb professionell gemacht. Insofern natürlich keinen richtigen Regeln unterliegen, außer denen, die TikTok aufstellt und dann über Algorithmen, die wir nicht immer nur verstehen, dann halt an eine unbestimmte Anzahl von Menschen nach Zufallsprinzip ausgespielt. Und das führt dazu, dass wir schon feststellen, dass hier starke Beeinflussung stattfindet, dass auch die Hasskriminalität zunimmt auf diesen Plattformen, also die Menschen sich dort auch richtig angehen, auch aufrufen, anderen Menschen Schlechtes zu tun und natürlich diese Plattform immer mehr politisiert wird und auch genutzt wird und das ist das, was uns umtreibt, um beispielsweise im Bereich Islamismus Menschen zu radikalisieren und ich habe es eben angesprochen, viele junge Menschen, die dort unterwegs sind, die auch noch empfänglich sind für die eine oder andere Botschaft und dort eingefangen werden können und entsprechend mit Botschaften dann auch in eine Richtung gebracht werden können. Das sind Phänomene, die aus unserer Sicht einer viel intensiveren Betrachtung bedürfen und natürlich denen man dann auch begegnen muss und nicht nur polizeilicherseits, sondern dann halt eben auch im Zusammenwirken beispielsweise
mit der Politik.
Ne? Mit der Politik.
Das ist eben Regeln aufgestellt. Aber die Frage ist, was kann man tun? Also was kann man konkret tun, damit es nicht stattfindet?
Die Regulierung von TikTok sehen wir momentan weltweit schwierig. Also gibt die verschiedensten Ansätze bis dahin, dass man es in manchen Ländern abgestellt hat. Auch wieder dann angestellt hat, wenn man jetzt auf die USA guckt. Ich glaube, Das wird hier nicht gelingen. Aber letztendlich, wir müssen präsent sein. Wir müssen auch am Ende mit anderen Informationen dagegenhalten. Also ich glaube, darüber läuft es. Also nicht einfach nur zuschauen und sich aufregen darüber, was die eine Seite für Informationen postet, sondern halt eben auch selber präsent sein. Das sind wir als Polizei Rheinland-Pfalz jetzt seit genau einem Jahr. Und dann natürlich auch aber Straftaten, die dort stattfinden, konsequent nachzugehen, wenn sie dann im Zuständigkeitsbereich liegen. Aber auch da sind wir dabei, halt eben schon kritisch drauf zu schauen.
Also Aufhetzung zu irgendwelchen Straftaten.
Genau. Es ist kein rechtsfreier Raum. Das ist, muss auch klar sein. Dass, wir hatten ja auch im Nachgang zu den Tötungsdelikten hier an den beiden Kolleginnen und Kollegen hier in Rheinland-Pfalz eben entsprechend Hass und Hetze im Netz und sind dem ja auch konsequent nachgegangen, um auch da ein Zeichen zu setzen. Und das Gleiche sehe ich halt auch eben hier bei TikTok und Co. Das darf kein rechtsfreier Raum sein und dieser Eindruck darf auch nie entstehen. Und insofern sind wir aber auch dabei, entsprechend mit unseren Kooperationspartnern in den Präventionsprojekten auch schon früh zu schauen, die Menschen vorher abzuholen. Also Medienkompetenz ist für mich das Stichwort. Wie bewerte ich Wahrheit und alternative Wahrheit auf solchen Plattformen? Da müssen wir viel früher ran, da müssen die Menschen viel früher, die Jugendlichen, die Kinder schon viel früher entsprechend in Richtung Medienkompetenz geschult werden.
Am besten schon in den Grundschulen, ne? Weil auch da sind ja die meisten schon mit dem Handy unterwegs. Jetzt ist ja das beste Verbrechen, dass es gar nicht erst passiert. Und das ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Teil Ihrer Arbeit, Verbrechen zu verhindern. Haben Sie da konkrete Zahlen, wie viele Verbrechen durch Gefahrenanalyse und entsprechendes Vorgehen der Polizei in Rheinland-Pfalz verhindert werden konnte?
Ja, das ist ja schwierig, das in eine Zahl zu brechen, weil wenn die Straftat nicht stattgefunden hat, weil halt eben Gefährdeansprachen gegriffen haben, weil entsprechende Maßnahmen gegriffen haben, auch behördenübergreifende Maßnahmen gegriffen haben, ist ja immer schwierig, dann irgendwo einen Strich zu machen, ich habe eine Straftat verhindert, weil sie ist ja gar nicht passiert.
Also insofern, aber wäre schön, wäre eine schöne Statistik.
Das wäre eine tolle
Anzahl
Statistik, die würde ich mir auch wünschen, ja. Weil man natürlich dann im Nachgang oftmals auf Straftaten guckt, die dann passiert sind und dann man sagt, ja, warum konnte man das denn dann nicht verhindern? Ne?
Was vor kurzem verhindert wurde, und da können wir, glaube ich, alle dankbar sein, ist ja eine Art von Amoklauf in Landau. Da wollten ein 16-jähriger ehemaliger Schüler der Nordringschule gemeinsam mit zwei aktuellen Schülern mehrere Mitschüler töten. Wie sind Sie dem Trio auf die Spur gekommen? Gab es da irgendwelche Drohschreiben oder...
Insofern gab es halt eben entsprechende Hinweise, die dazu geeignet waren, dort bei den Menschen genauer hinzuschauen. Und dann war es letztendlich wie so ein Puzzlespiel. Von einem kam man halt dann eben auf den nächsten. Wir haben ja auch zwischenzeitlich durch den Digital Service Act sind die großen Provider ja beispielsweise auch verpflichtet, wenn sie zum Beispiel Kenntnisse von Straftaten erlangen, die Sicherheitsbehörden darüber in Kenntnis zu setzen. Dafür gibt es ja zwischenzeitlich auch eine digitale Eingangsstelle beim Bundeskriminalamt, wo dann halt eben entsprechende Hinweise auf Straftaten abgegeben werden, dann von den Providern, weil ja mitunter halt eben auch über dann halt Kommunikation, die stattfindet, bestimmte Dinge dann halt bekannt werden, und wenn sie dann dort den Providern bekannt werden oder gemeldet werden, dann letztendlich die Verpflichtung besteht, dass sie dann halt eben auch an die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden.
Also wie auch immer, gut, dass es geklappt hat. Herr Giamano, wir sind am Ende der Sendung angekommen und am Ende gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Sie haben mich insofern selbst inspiriert, weil Sie im Vorgespräch zu mir gesagt haben, ich bin wahrscheinlich der Einzige in meiner Behörde, der richtig gerne Anzug trägt.
Und Krawatten.
Und da dachte ich, ich schenke Ihnen einfach Manschettenknöpfe. Und da Sie quasi sowas sind wie der rheinland-pfälzische James Bond, bekommen Sie von mir ganz besondere Manschettenknöpfe mit 007-Emblem und Pistole drauf. Also echte James-Bond-Manschettenknöpfe.
Ganz herzlichen Dank.
Und sollte Ihnen ein Verbrecher über den Weg laufen, müssen Sie nur kurz Ihren Manschettenknopf zeigen. Und ich denke, der wird die Flucht ergreifen.
Ich werde Sie in Ehre tragen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen und alles Gute.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.